Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Namen wisst ihr jetzt alle schon. Ich bin Softwareentwickler. Ich arbeite auch als technischer Berater für die FSFE, bin aber jetzt ehrenamtlich hier. Und ich versuche mal so ein bisschen diesen Dschungel um Lizenzen zu lichten und das auch auf wenige Lizenzen runterzubrechen. Es ist einfacher, als man vielleicht denkt. Es gibt Details, die auch kompliziert sein können, aber erstmal möchte ich euch zeigen, es muss nicht kompliziert sein. Und da ist so die erste Frage, die man sich stellen kann vielleicht, wofür brauchen wir überhaupt Lizenzen? Naja, es gibt das Urheberrecht, das deckt so ziemlich jedes Werk ab, so ziemlich überall auf der Welt. Und standardmäßig ist jedes Werk erstmal unfrei. Ich darf damit also wirklich nichts machen. Also ich könnte theoretisch tatsächlich so versehentlich das Gesetz brechen. Man darf nämlich wirklich gar nichts tun mit diesem Werk. Und erst Lizenzen sind die Mittel, die uns dann die Erlaubnis geben, irgendwas mit einem Werk zu tun. Jetzt gibt es alle möglichen unfreien Lizenzen. Da kann drinstehen, man darf die Software nur nutzen, wenn man mit einem Bein bei Vollmond um ein Feuer hüpft. Um diese Lizenzen geht es hier aber nicht, sondern es geht um freie Lizenzen. Ich möchte aber erstmal ein paar Begriffe voneinander abgrenzen, wo es typischerweise so ein paar Missverständnisse geben kann. Der erste Begriff ist das Urheberrecht. Das deckt den konkreten Ausdruck ab. Das heißt, ich darf keine 1:1 Kopie von was erstellen. Ein Programm, das das Gleiche tut, darf ich aber sehr wohl schreiben. Oder Dokumentation, die den gleichen Zweck dient, darf ich schreiben. Das erhält man automatisch, wenn man ein Werk erstellt. Die Dauer ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Land, aber kann sich jetzt mal merken, hierzulande 70 Jahre nach dem Tod des Autors erlischt das. Und ich verwende jetzt für meinen Vortrag auch den Begriff Copyright-Synonym. Das liegt daran, dass das Urheberrecht bzw. das Copyright international durch die Genfer Konvention sehr gut harmonisiert ist. Es gibt da feine Unterschiede noch, die aber, oder vielleicht auch nicht so feine Unterschiede, die aber im Rahmen dieses Vortrags einfach keine Rolle spielen. Genau, dann gibt es einen zweiten Bereich, das ist das Patentrecht. Da gibt es schon oft so ein bisschen Verwirrung. Ah, okay, das ist doch irgendwie alles das Gleiche. Nee, ist es nicht. Das Patentrecht deckt Ideen ab. Das heißt, ich darf jetzt in dem Fall, wenn es ein Patent gibt, ein Programm mit der gleichen Funktion nicht erstellen. Das muss man aber auch beantragen, das ist ein Unterschied. Theoretisch gibt es hier keine Softwarepatente. Faktisch dann doch. Das gilt 20 Jahre. Und das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist das Urheberrecht. Das Patentrecht wird aber am Rande eine Rolle spielen bei manchen Lizenzen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Hier, das ist das Markenrecht. Das ist im Prinzip für unsere Zwecke sehr viel einfacher zu beherrschen. Es betrifft uns nämlich in der Regel kaum. Weil das heißt einfach nur, Dinge müssen eindeutige Namen haben. Und das muss man auch beantragen. Aber es schränkt uns jetzt erstmal nicht ein, weil solange ich jetzt nicht irgendwie meine Software Mozilla Firefox nenne oder sowas, ich muss mir halt einen eindeutigen Namen aussuchen. Kann man sich natürlich im Detail, kann man sich rechtlich über alles immer streiten, aber das ist ja nicht unser Ziel. Deswegen kommt das Markenrecht hier jetzt auch nicht weiter vor. Und dann noch ein Begriff, den ich gerne auch erkläre, weil es auch da immer wieder Missverständnisse drum gibt. Was ist freie Software? Das ist Software, die ich zu jedem Zweck verwenden darf, die ich verstehen können darf, die ich verbreiten darf und die ich verbessern darf. Und wenn man sich das jetzt anschaut, da steht nichts von irgendwie kommerzieller Nutzung erlaubt oder verboten. Die ist nämlich ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Also das ist so ein gängiges Missverständnis, dass das da ausgeschlossen wäre. Das ist kein Gegenpol. Dann gibt es noch einen Begriff, der ein paar Mal vorkommen wird. Das ist Copyleft. Also das ist zum einen natürlich sehr offensichtlich ein Wortspiel mit Copyright. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Art rechtlicher Trick, um eben diese vier Freiheiten, die ich gerade genannt habe, zu schützen. Also es sagt im Prinzip einfach, man kann die Software nutzen, aber wenn ich sie weiterverbreite, muss ich sie unter gleichen Bedingungen weitergeben. Genau, so. Und jetzt gehen wir langsam in Richtung, wir schauen uns ein paar Lizenzen an. Man muss nicht alle kennen, es sind sehr, sehr viele. Ich werde, wie gesagt, eine Handvoll vorstellen und ich habe das auch schon ein bisschen gruppiert und zwar anhand von zwei Achsen. Die eine Achse ist von freizügig bis Copyleft. Das ist ein Spektrum. An einem Ende stehen die freizügigen Lizenzen. Die sagen im Prinzip sowas in der Richtung, mach was du willst mit dem Code, den ich dir gebe. Du darfst auch, wenn du es weitergibst, die Freiheit nicht mit weitergeben. Und auf der anderen Seite ist das starke Copyleft. Das schützt diese vier Freiheiten und sagt einfach, weiterverbreiten nur unter gleichen Bedingungen. Und jetzt kommt manchmal so diese Idee auf, naja, diese freizügigen Lizenzen, die sind ja viel freier. Da darf ich ja auch sagen, ich lasse die Freiheit weg. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Gesellschaft. Wir alle hier haben Freiheiten. Und der Grund, warum wir die haben, ist, weil wir uns die gegenseitig anerkennen. Also ihr habt Freiheiten, weil, na gut, jetzt gegen euch alle komme ich nicht an, ne? Aber gegen Einzelne vielleicht schon. Also ich habe gesagt, ich nehme euch keine Freiheiten weg und oder bestimmte Freiheiten nicht zumindest. Und ihr geht aber im Gegenzug den gleichen Deal mit mir ein und untereinander alle. Und so sehe ich das auch beim Copyleft eigentlich, dass man, dass die Einschränkungen jemanden beim Weitergeben der Software, die Freiheit, die ich selber bekommen habe, nicht wegzunehmen, für mehr Freiheit insgesamt sorgt. Okay, das ist die eine Achse. Die zweite Achse ist, worum geht es eigentlich? Was für ein Werk möchte ich lizenzieren? Ich habe das jetzt unter Code, Dokumentation und Medien zusammengefasst. Ich hätte auch schreiben können, Code, Texte, Bilder oder sowas. Dokumentation und Medien sind ein bisschen einfacher in der Hinsicht, weil das, was bei Software Quellcode ist, da bin ich bei Dokumentation und Medien in der Regel sowieso schon näher dran. Klar, es gibt bessere Formate, die man besser bearbeiten kann und so, aber im Prinzip kann ich da trotzdem Veränderungen vornehmen. Deswegen sind auch die Lizenzen ein bisschen einfacher gestrickt in dem Bereich. Und sind darauf optimiert, dass ich diese Sachen möglichst leicht teilen kann. Also, dass ich jetzt nicht einen großen Lizenztext immer mit hinschreiben muss, dass ich, keine Ahnung, im Fediverse ein Bild posten kann und schreibe dann nur kurz hin, unter welcher Lizenz das steht und wer der Autor ist. Bei Code ist die ganze Sache ein bisschen komplexer, weil da muss ich noch mehr darauf achten, dass alles gut definiert ist. Und zum Beispiel so Begriffe wie Quellcode auch einfach definieren. Was ist das? Das ist jetzt für uns alle ja irgendwie logisch, aber ich muss das ja so machen, dass das rechtsfest ist und dann muss ich sowas eben auch definieren. Dadurch sind die Lizenzen auch tendenziell ein bisschen länger, aber wir haben jetzt in der Regel, glaube ich, auch nicht so das große Bedürfnis, Code auf Social Media zu teilen. Also ist das auch wieder nicht so das Problem, dass ich da diesen längeren Lizenztext dazu packen muss. Man kann jetzt, wenn ich jetzt aus verschiedenen Bereichen Lizenzen vorstelle, man kann die auch für die anderen Bereiche nehmen. Also ich kann jetzt was machen, was auf eine Lizenz nehmen, die für Dokumentation optimiert ist und kann die für Code verwenden. Ich würde es nicht empfehlen. Das ist so ein bisschen, ist einfach nicht optimiert. Das ist jetzt vielleicht so wie ein Kernel-Modul in Lisp implementieren. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, kann man aber wahrscheinlich irgendwie tun. Genau, dann schauen wir uns die ersten Lizenzen an und das sind jetzt im Bereich Code und die würde ich sagen, die sollte man auf jeden Fall kennen und die sollte man auch verwenden. Da haben wir das ganze Spektrum schon abgedeckt auch damit. Die erste, die ich vorstellen möchte, ist die AGPL. Ich habe jetzt V3 hingeschrieben, das in Klammern erkläre ich gleich noch. Was es damit ist, das ist erstmal eine Lizenz mit sehr starkem Copyleft, das eben auch Nutzung über Netzwerk mit abdeckt. Dann die GPL V3, auch starkes Copyleft, deckt aber jetzt genau diese Netzwerknutzung nicht ab. Das heißt, bei sogenannten Software as a Service habe ich bei der GPL kein Recht auf den Code, bei AGPL prinzipiell schon. Also wir haben jetzt oben praktisch extrem starkes Copyleft, sage ich jetzt mal, dann starkes Copyleft, schwaches Copyleft hier, LGPL, die erlaubt manche Kombinationen mit unfreier Software, aus strategischen Gründen im Prinzip. Und jetzt, warum ich das in Klammern hingeschrieben habe, ist ganz wichtig. Bei allen diesen, ich nehme jetzt mal die GPL raus, GPL V3 ist eine andere Lizenz als GPL V3 oder später. Und der ganze Grund ist, warum es das gibt, ist, dass man versucht, mehr Lizenzkompatibilität zu schaffen mit diesem oder später. Das ist die Idee dahinter. weil Copyleft-Lizenzen grundsätzlich erstmal inkompatibel miteinander sind. Weil ich muss es unter exakt gleichen Bedingungen weitergeben. Das heißt, eine andere Lizenz, die minimal andere Bedingungen hat, ist inkompatibel. Und das würde eben auch zwischen Versionsnummern gelten. Okay. Jetzt haben wir das Spektrum von starken Copyleft bis schwachen Copyleft. Es gibt auch freizügige Lizenzen, wo ich sagen würde, die sollte man kennen und auch verwenden. Und die, im Prinzip ist es nur eine, die ich jetzt nennen möchte hier. Das ist die Apache 2.0 Lizenz. Die ist freizügig, aber die beschreibt auch Patentnutzung mit drin. Da komme ich gleich bei denen, die man vermeiden soll, auch nochmal drauf, warum das so wichtig ist. Deswegen, das wären die Code-Lizenzen, wo ich sage, da hat man im Prinzip alles abgedeckt. Da kann man sich raussuchen, was man jetzt strategisch möchte, aber das ist das, was man braucht. Dann gibt es im Code-Bereich auch welche, wo ich sagen würde, die sollte man kennen, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich habe jetzt vermeiden hingeschrieben, ja, kann man sich jetzt streiten, wie stark man das formulieren möchte. Das eine ist die Mozilla Public License. Das soll jetzt nicht heißen, das ist eine ganz furchtbare Lizenz oder sowas. Und das hat auch sicher gute Gründe, warum Mozilla die verwendet. Aber die hat aus meiner Sicht so ein bisschen ein eigenartiges dateibasiertes Copyleft. Das Urheberrecht kennt keine Dateien. Deswegen würde ich die jetzt, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfange, nicht unbedingt verwenden. Und die zweite ist die Expert-Lizenz, die viele auch unter MIT oder BSD kennen. Die würde ich nicht empfehlen, und zwar deswegen, weil Apache 2.0 einfach die bessere Lizenz ist. Die tut genau das Gleiche, aber die deckt eben Patentnutzung noch mit ab. Und der Grund, warum das wichtig ist, ist, keine Ahnung, ich mache jetzt erstmal, ich habe irgendwo ein Repo und habe das unter Expert stehen und dann steuert irgendein Unternehmen Code bei und die haben aber nicht nur das Urheberrecht da drauf, sondern auch ein Patent. Dann könnte es, also ja, wenn man jetzt einen Anwalt fragt, sagst du wahrscheinlich, es kommt drauf an. Also ich kann jetzt nicht sagen, so läuft das dann, aber das Ding ist halt, theoretisch ist es möglich, dass die einen trotzdem für diese Patentnutzung dann gegen einen vorgehen rechtlich. Jetzt kann man natürlich argumentieren, die machen das mit dem, die haben das ja beigetragen unter einer freien Lizenz. Können wir fragen am Ende? Die haben das unter einer freien Lizenz beigetragen. Also haben die auch die Patentnutzung gewollt. Das ist ein gängiges Argument, aber es ist halt immer besser, das ein bisschen sicherer zu machen. Deswegen würde ich eher Apache 2.0 empfehlen in dem Bereich. Dann kommen wir zu dem Bereich Dokumentation und Medien. Da sind alle Lizenzen, die ich vorstellen werde, aus dem Bereich der Creative Commons Lizenzen. Das ist einmal mit Copyleft Lizenz, die CC BY SA, also ich erkläre es kurz, was die Komponenten sind. CC ist einfach Creative Commons, also die Organisation, die herausgibt. BY ist Namensnennung, also ursprünglichen Autor, alle weiteren Autoren. Und SA ist Share-like, also unter gleichen Bedingungen weitergeben, also dieser Copyleft-Aspekt. Und wenn ich das jetzt in freizügig haben will, lasse ich einfach das SA weg, dann komme ich bei CC BY raus. Und die sind eben darauf optimiert, dass ich Sachen gut teilen kann und dann nicht lange Lizenztexte immer mit liefern muss. In dem Bereich gibt es auch welche, die ich nicht empfehlen würde. Und zwar alle CC-Lizenzen mit ND dran, also No Derivatives. Das ist nämlich, heißt keine Änderungen erlaubt, dadurch ist es ausdrücklich unfrei. Das ist nicht das, was ich bewerben möchte. Und der zweite Bereich wäre mit NC, Non-Commercial. Das klingt auf den ersten Blick immer ein bisschen attraktiv. Und gerade wenn man jetzt denkt, irgendwie freie Software ist nicht kommerziell, dann will man sowas vielleicht tendenziell erstmal haben. Aber es gibt verschiedene Probleme. Zum einen ist es erstens unfrei und zum anderen ist es ein großes Problem, dass auch nicht ganz klar ist, was ist denn eigentlich jetzt kommerzielle Nutzung. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Werbebanner auf meiner Seite habe, ist dann meine Seite kommerziell. Also und da gibt es ganz viele Grenzfälle, deswegen würde ich schon allein deswegen vermeiden. Und noch eine Lizenz, die ich extra aufgeführt habe. Es tut mir ein bisschen weh, persönlich, die GNU FDL. Das ist leider schwierig. Also Free Documentation License. Ich würde sie vermeiden. Die ist unnötig komplex. Die hat viele Optionen, wodurch die sehr leicht unfrei werden kann. Ich kann die Idee dahinter verstehen, dass man irgendwie sagt, ich habe hier einen politischen Text, da möchte ich für diesen Teil, dass der nicht verändert werden kann. Dass ich in einem Buch immer ein Vorwort habe, wo ich meine politische Überzeugung erkläre und das möchte ich, dass das da immer drin bleibt in diesem Buch, auch wenn das sonst verändert wird. Kann ich nachvollziehen, aber es ist halt einfach unfrei. Und da bin ich einfach auch, also Debian hat ja das, hat ja der Dokumentation auch rausgeworfen, genau aus diesem Grund. Also es ist nicht mehr in Main drin. Also Emacs-Doku ist zum Beispiel ein gängiges Beispiel dafür. Und auch einfach wegen der Komplexität würde ich diese Lizenz schweren Herzens vermeiden. So, jetzt gibt es noch ein paar andere Bereiche, die ich nicht genannt habe. Irgendwie so kleine Sachen, Konfigurationsdateien, irgendwas, vielleicht was autogeneriert ist, wo ich aber auch klar machen möchte, also wenn denn Urheberrecht drauf sein sollte, dann möchte ich es so weitergeben. Also lauter so minimale Dinge, die ich irgendwie habe. Da würde ich, gibt es auch andere Möglichkeiten, aber die ich vorstelle, ist CC0. Das ist so freizügig, wie es nur irgendwie geht. Wo es rechtlich möglich ist, gibt die das in Public Domain, also praktisch gibt das Urheberrecht auf sozusagen. Das geht aber in vielen Ländern nicht. Und da wird dann einfach, werden so viele Rechte definiert, dass man fast das Gleiche erreicht. Also da muss ich nicht mal den Namen nennen und so. Das ist einfach, dann kann ich damit machen, was ich will. Okay, dann gibt es ein paar Fallstricke in dem Bereich auch noch, die ich unbedingt beachten sollte. Das eine ist Lizenzkompatibilität. Also wenn ihr irgendwo Code woanders her kopiert in euer Repo, dann bitte darauf achten, unter welcher Lizenz ist denn der Code, den ihr da reinholt. Da könnten wir jetzt aber einen separaten Talk machen zu diesem Thema. Das ist jetzt heute nicht das Thema hier. Tendenziell kann man sagen, bei den Lizenzen, die ich vorgestellt habe, gibt es eine Richtung, in die miteinander kompatibel sind, nämlich von freizügig zu mehr Copyleft hin sind diese Lizenzen kompatibel. Verallgemeinern kann man das nicht. Also sprich, freizügig lizenzierter Code in einem Copyleft-Repo ist okay, andersrum nicht. Für diese Lizenzen. Weil man eben den Schutz der Freiheit logischerweise nicht entfernen kann und deswegen geht das andersrum nicht. Die andere Sache, die man unbedingt vermeiden sollte, ist eine eigene Lizenz schreiben. Bitte nicht. Es gibt viel zu viele Lizenzen draußen, die irgendwie fast das Gleiche tun. Ich kann euch nach dem Talk noch eine Anekdote erzählen, was ich selber mal für Ideen hatte. Ich wusste das auch nicht immer. Ich habe keine Lizenz geschrieben, so viel sage ich jetzt schon. Genau, wie mache ich das jetzt konkret? Also ich habe jetzt irgendwie, jetzt weiß ich das so ungefähr, das könnte ich nehmen. Was mache ich denn jetzt? Ich möchte Code zu einem existierenden Repo beitragen. Dann gibt es nur eine Antwort. Bitte tragt Code unter der Lizenz des Repos bei. Versucht nicht irgendwie zu sagen, ah, ich hätte es lieber unter einer anderen Lizenz, jetzt schiebe ich denen da was rein und die merken das vielleicht nicht und dann ist das alles AGPL. Nein, bitte macht es nicht. Seid nette Community-Member, sagt, okay, das ist eure Lizenz, unter der steuere ich das bei. Minimal komplexer wird's. Ihr setzt jetzt ein eigenes Projekt auf, sagt, was mache ich denn da? Und das sind so ein paar strategische Fragen, die ihr euch stellen müsst. Das eine ist, will ich, dass mein Werk frei bleibt? Oder will ich das jetzt einfach über den Zaun werfen und sagen, da ist es, was danach passiert, ist mir nicht so wichtig. Wenn ich sage, ich möchte diese Freiheit garantieren, dass die bleibt, auch wenn andere es weiterentwickeln, dann lande ich eher bei den Copyleft-Lizenzen. Es könnte aber auch, obwohl ich das will, noch einen strategischen Grund geben, davon abzuweichen. Nämlich, wenn ich irgendwie einen Einsatzzweck in unfreiem Code sehe, der ganz besonders wichtig ist. Das klassische Beispiel hier ist immer ein Mediencodec. Ich habe jetzt die coole neue Kompression entwickelt, die, keine Ahnung, was die Datenraten da aktuell sind, aber ein Zehntel davon das schafft, dann habe ich wahrscheinlich ein Interesse, wenn ich das in freier Software mache, das mit einer freizügigen Lizenz zu machen, weil ich möchte, dass chinesische Hersteller das in ihre Chips gießen und sich da nicht drum kümmern müssen, unter welcher Lizenz das ist. Ich möchte, dass Microsoft das einbaut, ich möchte, dass Apple das einbaut. Einfach aus dem Grund, dass dieser Codec am Ende sehr viel Verbreitung hat und möglichst viele Medien unter diesem Codec zur Verfügung stehen, damit Leute, die freie Software nutzen, dann keine Einschränkungen haben, das abzuspielen. So, und dann ist noch die Frage, wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich eine Lizenz gewählt und jetzt möchte ich die einsetzen. Die Grundregel ist, macht möglichst klar, was ihr wollt. Das ist jetzt noch ein bisschen allgemein, aber ein Beispiel ist, so ein License-File allein ist sehr uneindeutig. Liegt das da, weil ihr das vergessen habt? Habt ihr das absichtlich committed? Habt ihr ein anderes Repo kopiert von euch und da war das halt drin? Und ist das wirklich eure Intention? Außerdem ist oft nicht erkennbar, welche Version der Lizenz ist jetzt gemeint. Also es gibt ganz viele Probleme damit. Also die Mindestanforderung aus meiner Sicht wäre ein Satz in der README. Einfach, ich möchte, dass das unter dieser Lizenz steht. Da muss man auch kein Rechtsexperte sein, man schreibt das einfach hin. Noch besser wäre natürlich, in allen Dateien Lizenzheader zu haben. Das ist die Empfehlung auch der FSFE. Ich mag die langen Header, gerade bei den GNU-Lizenzen. Ich mag das, weil dann Leute auch wissen, das darf ich damit. Theoretisch reicht wahrscheinlich auch so ein SPDX-Header. Es gibt dazu auch noch ein Tool, Reuse, bin ich einer der Maintainer. Damit kann man das automatisieren und vereinfachen und vor allem auch überprüfen. Habe ich alle Lizenztexte in meinem Repo liegen? Fehlt da irgendwo noch eine Angabe? Also es macht vieles einfacher. Genau. Und damit bin ich mit dem Hauptteil eigentlich durch. Und weitere Informationen gibt es hier noch von der FSFE, einfach generell zu diesem Thema. Von der FSF gibt es so eine Lizenzliste, die ich sehr interessant finde, wo Kommentare zu jeder Lizenz stehen, wo dann auch dort steht, ist kompatibel mit der GPL und so und einfach, wie man die einschätzen kann. Das ist die Seite von Reuse. Genau, und wir haben hier auch einen Stand. Ich möchte euch auch bitten, Supporter der FSFE zu werden für einen kleinen monatlichen Beitrag. Gerade im Moment, unser Zahlungsanbieter hat uns gekündigt. Auch eine Geschichte, die ich separat noch gerne erzählen kann, wenn ihr wollt. Deswegen, da sind noch einige Supporter nicht umgestellt und in der Regel verliert man so ein Drittel. Okay, dann vielen Dank und dann kommen wir noch zu Fragen.
Vielen Dank für den Überblick, Florian. So, hier hatte ich die erste Frage gesehen. Ist die inzwischen geklärt? Ist geklärt.
Okay.
Dankeschön. Du hast gesagt, in die Header-Files. Von der Softwaretechnik her finde ich das eine mittelgroße Katastrophe, sondern ich habe am liebsten die ersten Zeile, die Beschreibung des Inhaltes der Datei, damit ich mich schneller orientieren kann. Ich mache am liebsten in die Dist-INI, aus der mein Projekt kompiliert wird, schreibe ich die Lizenz rein. Die legt dann auch das Lizenzfile ab und nochmal den Vermerk in der Hauptdokumentation. Da haben wir auch so ein Standardformat, in vorletzte Sektion ist halt License. Wäre das auch in Ordnung? Oder?
Also, ich kann keine Rechtsberatung geben. Je genauer, desto besser. Aber die Intention, schon mal irgendwo in der Doku auszudrücken, das steht unter dieser Lizenz, ist schon mal besser. Was du halt verlierst, ist, wenn jetzt jemand eine einzelne Datei rausnimmt, dann fehlt halt die Lizenzinformation in dieser Datei und das kann ein Nachteil sein.
Wie stehst du zu solchen Contributor License Agreements?
Sorry?
Wie stehst du zu Contributor License Agreements?
Das kommt sehr darauf an, was die Intention dahinter ist. Es gibt welche, die sind okay, aber prinzipiell ist es besser zu sagen, du trägst unter der Lizenz bei, unter der das dann auch herausgegeben wird. Das halte ich für das fairste Modell, weil ich nicht möchte, dass mein Code, den ich irgendwie wo beitrage, dann komplett umlizenziert werden kann. Und in der Regel, keine Ahnung, ist es ein Unternehmen, das dann diese Intention hat und sagt, naja, wir machen das jetzt unfrei, weil wir dürfen ja. Und das möchte ich eigentlich gerne verhindern.
Es gibt ja so neue Lizenzen, wie zum Beispiel die Polyform-Lizenz. Sollte man sich mal sowas anschauen?
Ich habe den Anfang nicht ganz.
Die Polyform-Lizenz, kann man sich sowas anschauen oder sollte man eher die Finger davon lassen?
Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts.
Es ist so eine neue Software-Lizenz, die sagen, ja, die lösen alle Probleme, die die alten haben. Welche Augen das sind.
Da bin ich jetzt überfragt, müsste ich mir anschauen, um da konkret eine Antwort drauf geben zu können.
Danke.
Danke dir für den Vortrag. Kannst du auch was zu Datenbankschutzrecht sagen? Also würdest du sagen, für Datenbanken sind Creative Commons Lizenzen geeignet oder würdest du da was anderes verwenden?
Meinst du jetzt für die Daten selber oder?
Ja.
Naja, also spricht eigentlich jetzt nichts dagegen, aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen Edge Case, den ich jetzt nicht sehe.
Ich wollte nur sagen, die FS. Hallo, damit ich lauter bin. Ja, die Free Software Foundations, also Europe als auch glaube ich die Amerikaner, die waren beteiligt, haben ja mal so etwas entwickelt wie ein Fiduciary License Agreement.
Ja.
Daran kann man sich orientieren. Das ist auch eine zweite Version, da waren sehr gute Leute bei, die das ursprünglich entwickelt haben, auch aus der Entwicklerecke, aber eben auch Juristen. Und davon gibt es eine zweite Version, die so eine Art Bausteinsystem hat. Klar, und kann ich also nur empfehlen, dass Projekte das machen. Aber das ist natürlich dann eine Entscheidung, die ein Projekt wirklich am Anfang treffen muss. Ja. Und leider ist es so, dass das Projekt nicht daran denkt.
Ja.
Es hat am Anfang viele andere Probleme. Und trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, der sich an so einem Projekt ganz also sozusagen an einem frischen Projekt beteiligt, zu sagen, lass uns sowas aufsetzen, lass uns auf sowas einigen, lass uns das machen, weil sonst hängst du auf einer Lizenz fest, die du irgendwann mal nicht mehr ändern kannst.
Ja. Also das ist auch noch als kleine Ergänzung dazu, stimme ich 100% zu. Und das ist auch die Intention von diesem Vortrag, so ein bisschen Hürden abzubauen. Ich weiß, es geht hier nicht jemand raus und sagt, habe ich mir jetzt alles gemerkt. Aber einfach zu wissen, es muss nicht so furchtbar kompliziert sein, aber es ist ein wichtiges Thema, das ich mir über das ich mir am Anfang Gedanken mache. Das ist mir ganz wichtig. Das ist keine Lizenz, das ist das Fiduciary License Agreement von der FSFE. Findet ihr sicher auch unter dieser FAQ-Seite verlinkt. Ja.
Starker Vortrag, danke dafür. Du hattest vorhin explizit an einer Stelle die CC0 empfohlen.
Also für sehr geringe Sachen, ja.
Und das Fedora-Projekt hat sich an einem gewissen Punkt entschieden, diese License aus ihrer Distro zu verbannen. Willst du dazu noch was sagen?
Da kenne ich die Hintergründe nicht. Weißt du, warum die das entfernt haben?
Ich nur die Hälfte. Ich glaube, es hat was mit Code zu tun, explizit. Aber also in meinem Freundeskreis gibt es auch Leute, die eben genau wegen dieser Fedora-Geschichte Fedora benutzt es nicht mehr, stattdessen inzwischen 0BSD als Lizenz benutzen, um was Ähnliches. Oder
also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch eine GNU-Lizenz, die diesen Effekt wie haben möchte. Die? Ja, genau so heißt die, ja. GNU Unlicensed License.
Nice. Ja. Vielleicht als letzte Anmerkung noch. Ich würde persönlich auch deine Richtung, also deine Unterstützung für Copyleft quasi mein Plus 1 mit dran setzen. Ich habe eine Bibliothek in der Vergangenheit als sehr permissive veröffentlicht und viele Firmen benutzen das und melden sich nie und geben nichts zurück und so weiter. Und also ich würde auf jeden Fall unterstützen wollen, dass der Default Copyleft sein sollte und dass man gute Gründe haben sollte, was anderes zu machen.
Ja, ist meine Meinung als Anmerkung dazu, aber wenn die das nur nutzen, kriegst du auch unter Copyleft nichts zurück, ne? Also wenn die wollen, natürlich, aber die müssen nur das triggert ja nur bei der Verbreitung. Und solange die sagen, also Google ist so das klassische Beispiel, die verwenden viel Inhouse und haben da auch irgendwie Forks von Sachen und verwenden die aber halt nur Inhouse und dann müssen die das auch nicht weitergeben.
Gute Anmerkung.
Wenn ich jetzt sozusagen mehrere Dependencies von meinem Projekt sozusagen habe und sozusagen für das Projekt jetzt selber eine Lizenz aussuche, muss ich ja die von den Dependencies berücksichtigen. Wie genau könnte ich da was Kompatibles finden?
Also, da kommen wir wahrscheinlich in den Bereich der Rechtsberatung, also jetzt nicht allgemein auf diese Frage zu antworten, aber wenn es jetzt um ein konkretes Projekt geht. Du musst das beachten, ja. Und das kommt halt darauf an, welche Lizenzen du dir da drüber reinholst. Also ich würde jetzt mal als Kompatibilität, wenn du mit diesen Lizenzen, die ich hier vorgestellt habe, das deckt schon sehr viel ab. Wenn du dir damit die Sachen anschaust und weißt, okay, das ist unter einer sehr freizügigen Lizenz und ich mache ein Copyleft-Projekt, dann hast du normalerweise kein Problem. Aber im Zweifel musst du dir die Lizenzen anschauen und das vergleichen. Ich kann nicht für, keine Ahnung, hunderte von Lizenzen hier sprechen und sagen, ja, das ist immer so. Ja, es kommt halt drauf an, was da drin steht, ja. Also und wie die Dependency interagiert und also es ist ein ziemliches Rabbit Hole. Ja, und auch Exceptions vorhanden. Genau, zum Beispiel, ja.
Bei uns ist die Artistic License sehr beliebt. Hast du irgendwelche Gründe, warum die man nicht nutzen sollte?
Ich habe nicht also schaut auf die, also auf diese GNU-Lizenz. Nee, wirklich, diese Liste ist gut, da ist überall ein Kommentar und dann steht drin, keine Ahnung, ist nicht mit der GPL, weiß ich jetzt nicht, ne? Ist keine Aussage zu dieser Lizenz, aber ist da nicht kompatibel und deswegen vielleicht ungeeignet. Aber ich bin generell dafür, das einfach ein bisschen einzudampfen und weniger Lizenzen zu verwenden, weil mit denen, die ich vorgestellt habe, deckt man eigentlich das komplette Spektrum ab. Und dann hat man irgendwie diesen Randwunsch noch, den man gerne geändert hätte. Und da sollte man sich immer fragen, brauche ich das? Weil je weniger Lizenzen, desto mehr Kompatibilität habe ich dann auch zwischen verschiedenen Repos.
Ja, ganz dicht an den Mund. Man muss auch sagen, wenn man tatsächlich mit seiner Software in Distributionen rein will, und das wollen ja vielleicht auch viele, dann sollte man damit rechnen, dass die Distributionen, Debian tut's bei neuen Paketen eigentlich regelmäßig, die Lizenzen und ihre Kompatibilität checken. Mhm. Und dann sollte man es den Leuten, die das tun, das ist eine verdammt undankbare Arbeit, sollte man die Arbeit so leicht wie möglich machen. Und wenn man sich an diesen vier Lizenzen orientiert, die du anfänglich genannt hast, also von der Apache License V2 bis hin zur AGPL V3, dann ist man sozusagen, macht man es den Leuten erstens einfacher und ist zweitens auf der sicheren Seite.
Ja.
Und es gibt noch Haken genug, ja? Zum Beispiel das, der Linux-Kernel nur unter der GPL V2 alleine ist, also ohne any later version. Da gibt es noch Haken genug, die dann auftauchen. Und deshalb, wie gesagt, wenn man was Neues aufsetzt, wenn man Lizenzen wählen kann, dann sollte man eine der vier nehmen.
Stimmt, also die Anmerkung war, macht es auch den Beitragenden leichter. Die wissen ja dann auch, worauf sie sich einlassen und dann, ja.
Florian, vielen, vielen Dank für den Überblick. Noch bitte einmal einen Applaus.